Hallo, mein Name ist Rena und ich begrüße euch zum neuesten Podcast des iCine-Teams. Welch eine ereignisreiche Woche. Apple stellte diverse Neuerungen in ihrer Hard- und Software-Produktpalette vor während des Back-to-the-Mac-Events. O2 und Vodafone haben ihre iPhone-Preise bekannt gegeben, aber auch in Richtung Jailbreak und den dazugehörigen Tools hat sich einiges getan. Lasst euch überraschen. Fangen wir aber zuerst mit den News rund um Apple an. Kurz nachdem die Apple-Aktie die $300-Grenze überschritten hatte, gab das Unternehmen auch die Zahlen für das vierte Quartal bekannt. Diese sind mal wieder beeindruckend. Der Umsatz betrug 20,34 Milliarden, im Vorjahr waren es noch 12,21 Milliarden. Der Nettogewinn betrug 4,31 Milliarden gegenüber 2,53 Milliarden im Vorjahr. Es wurden knapp 4 Milliarden Macs verkauft, das sind 27% mehr als im Vorjahr. 14,1 Millionen iPhones, das sind 91% mehr als im Vorjahr, und 9 Millionen iPods, das sind 11% weniger. Hier sieht man ganz klar, dass die iPhones geräubert haben. Außerdem wurden 4,2 Millionen iPads verkauft. Im nächsten Fiskaljahr plant Apple außerdem 40 bis 50 neue Retail-Stores zu eröffnen, davon mindestens die Hälfte außerhalb der USA. Oppenheimer erwähnte aber auch, dass die vorhandenen Stores bei Bedarf erweitert beziehungsweise umgebaut werden würden, um so der momentanen Produktpalette gerecht zu werden. Nur wenige Tage nach Veröffentlichung der Quartalszahlen lud Steve Jobs dann zum Special Event Back to the Mac ein. Jobs und sein Team stellte der geladenen Presse und den von weltweit zugeschalteten Zuschauern, die den neuen Apple Livestream genutzt haben, die Neuerungen von iLife 11 vor. Da wären zum Beispiel bei iPhoto der neue Vollbildmodi, die das brillante Display des Macs zum Durchstöbern, Bearbeiten und Präsentieren der Fotos nutzen. Bei iMovie 11 Videos in packende Filmtrailer wie in Hollywood-Filmen bekannt zu verwandeln. Und für GarageBand 11 gibt es neue Optionen für das Timing, um die Aufnahmen zu korrigieren oder zu ändern. So zum Beispiel FlexTime, das das Bewegen, Strecken oder Kürzen einzelner Noten erlaubt. Das iLife 11-Paket kann man für 49 Euro auf den üblichen Vertriebswegen, Store oder im Fachhandel kaufen. Außerdem gibt es für 79 Euro eine Familienlizenz, welche auf bis zu 5 Macs installiert werden kann. Das Mac Box-Set, das Rundum-Sorglos-Paket, enthält neben iLife 11 auch iWork und Mac OS X Snow Leopard und ist zu einem Preis von 129 Euro erhältlich. Während des Events stellte Jobs auch einige Features des neuen Mac OS X Lion vor. Lion ist durch viele Software-Innovationen des iPad inspiriert und wird im nächsten Sommer ausgeliefert. Die Vorschau hat nur einige Highlights der neuen Eigenschaften gezeigt, inklusive des Mac App Stores, der neuen Möglichkeit, Desktop-Apps zu entdecken und zu installieren und automatisch zu aktualisieren, das Launchpad, ein neues Zuhause für alle Mac-Apps, systemübergreifende Unterstützung für Apps im Vollbild und Mission Control, mit dem Exposé, Dashboard, Spaces und Apps im Vollbild vereint werden und alles, was auf dem Mac läuft, in einer neuartigen Ansicht darstellbar ist. Mission Control ermöglicht eine sofortige Navigation an jede Stelle des Systems. Nach der Lion-Vorstellung wurde auch FaceTime für den Mac dem Publikum präsentiert. FaceTime für den Mac ist eine komplett neue Anwendung, die es Mac-Nutzern ermöglicht, Videoanrufe mit Anwendern von iPhone 4 und iPod Touch sowie Benutzern anderer Macs durchzuführen. Diese sehr intuitiv zu bedienende Oberfläche von FaceTime für den Mac greift automatisch auf die Kontakte im Adressbuch zu, somit muss man keinerlei zusätzliche Listen erstellen. FaceTime für den Mac funktioniert reibungslos mit der integrierten Kamera und dem eingebauten Mikrofon in Mac Notebooks, iMac und Apple LED Cinema Displays. Eine sehr nützliche Erweiterung, wie ich finde, denn bisher waren wir iPhone 4 Nutzer ja doch ein bisschen unter sich, was FaceTime anging. Auch bei dieser Keynote gab es wieder das mittlerweile berühmte One Last Thing. Diesmal ist es das neue MacBook Air. Das Notebook der nächsten Generation soll schneller sein durch verwendeten Solid-State-Flash-Speicher, der doppelt so schnell ist wie bisherer Festplattenspeicher, verlässlicher, Festplattenabstürze sind dadurch ausgeschlossen, leichter und kleiner. Solid-State-Flash-Speicher ist bis zu 90% kleiner und leichter als Festplatten. Sowohl in 11 Zoll als auch in 13 Zoll erhältlich wiegt das neue MacBook Air gerade einmal 1,06 Kilogramm und ist damit Apples bisher leichtestes und mobilstes Notebook. Das MacBook Air nutzt dieselbe Flash-Speichertechnologie wie das iPad und bietet Instant-On-Reaktivität, bis zu 7 Stunden Batterielaufzeit und bis zu 30 Tage Standby. Beginnend bei 999 Euro inklusive Mehrwertsteuer definiert das günstige MacBook Air die nächste Generation von MacBooks. Wenn ich nicht schon ein iPad hätte, wäre das sicherlich was, was ich mir überlegen würde. Insbesondere das Instant-On-Feature finde ich sehr nützlich, da ich halt vom iPhone und vom iPad mittlerweile gewöhnt bin, direkt on-demand auf den Rechner zugreifen zu können, ohne hochfahren zu müssen. So viel an dieser Stelle zur Back-to-the-Mac-Keynote. Die Details und die komplette Übersicht könnt ihr euch natürlich wie immer in unserem Portal anschauen. User, die sich das auf der Keynote vorgestellte FaceTime für Mac runtergeladen haben, sollten allerdings Vorsicht walten lassen. Es ist bekannt geworden, dass es möglich ist, vollen Zugriff auf die angegebene Apple-ID zu bekommen. Hat man sich einmal bei FaceTime angemeldet, kann man in den Einstellungen alle für den Account hinterlegten Daten einsehen. Unverständlicherweise sogar die Sicherheitsfrage für den Passwort-Reset sowie die dazugehörige Antwort im Klartext. Und das Geburtsdatum. Also alle Angaben, die ein Hacker oder andere Personen, die Zugriff auf den Rechner bekommen können, zum Zurücksetzen des Passworts benötigen. Der Zugriff wird zusätzlich noch dadurch erleichtert, dass selbst nach dem Abmelden und Beenden des Programms die Zugangsdaten beim nächsten Start automatisch eingetragen werden. Solltet ihr also an einem Rechner arbeiten, der auch für andere Nutzer zugänglich ist, ist von einer Nutzung der FaceTime-Beta abzuraten. Allerdings hat Apple schnell reagiert und ein Update rausgebracht. Mittlerweile wird im Benutzerprofil anstatt des Profils eine weiße Seite eingeblendet. Und ich denke, dass sich die App noch im Beta-Stadium befindet, ist das was, womit man leben kann. Apple wird hier sicherlich noch nachbessern. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Neuvorstellungen von Apple. iFixit, die ja sich zum Sport gemacht haben, sämtliche neuen Apple-Geräte innerhalb kürzester Zeit in ihre Einzelteile zu zerlegen, hat sich auch das neue MacBook Air schon vorgenommen. Und dabei ist einiges herausgekommen. Ich finde es nicht sehr überraschend, denn um diese kleine und kompakte, leichte Bauweise zu erreichen, musste sich Apple einiges einfallen lassen. Für potenzielle Käufer negativ ist allerdings, dass nicht wie bei anderen Geräten der Arbeitsspeicher frei verbaut ist, sondern fest mit dem Gerät verbunden ist und somit nicht erweitert werden kann. Auch die Festplatte lässt sich nicht einfach gegen eine günstigere, größere austauschen, denn hier sind die Flash-Bausteine ebenfalls fest mit dem Mainboard des Notebooks verbunden, und können also praktisch nur komplett als Mainboard getauscht werden. Auch der Akku ist nicht, wie das bisher bei Notebooks bekannt war, in einem Teil gebaut, sondern so wie es auch beim iPad schon ist, in drei kleinere, Einheiten aufgeteilt, lässt sich also auch nicht, sehr problemlos tauschen. Man sollte hier also seine Kaufentscheidung wirklich reiflich überlegen. Er ist zwar noch nicht verfügbar, doch sorgt er bereits jetzt für teilweise hitzige Diskussionen, der neue Mac App Store. Ähnlich dem iOS App Store soll der Anwender von Mac OS X darüber Softwareinhalte erwerben können. An sich eine gute Sache, wenn Apple nicht seine Mac App Store Review Guidelines veröffentlicht hätte. Für Entwickler könnte der neue Store eine Herausforderung werden, denn Freiheiten zur Veröffentlichung im Store werden deutlich beschnitten. So stellt Apple klar, welche Apps vom Store abgewiesen werden. Hier in Kürze: Applikationen, die abstürzen, Applikationen, die Fehler aufweisen, die sich anders verhalten als versprochen, undokumentierte oder versteckte Funktionen aufweisen, nicht auf von Apple bereitgestellte öffentliche APIs zugreifen, Beta-Versionen, Demos, Trial- oder Testversionen, Funktionen abdecken, für die es bereits viele andere Applikationen gibt, Apps, die nicht sehr nützlich sind oder nicht auf Dauer unterhaltsam, Apps, die primär Marketingmaterial oder Werbung sind, Apps, die zum exzessiven Konsum von Alkohol oder illegalen Substanzen anregen, Informationen aus Apples Webseiten auslesen oder Rankings aus Inhalten auf Apple-Websites erstellen, Content-Aggregatoren, Sammlungen von Links oder einfache Webclippings, realistische Bilder, die zeigen, wie Menschen oder Tiere getötet werden. Innerhalb von Spielen dürfen Feinde nicht nur einzelne Rassen, Kulturen, echte Regierungen oder Unternehmen angreifen und Apps, die Pornografie enthalten. Ebenso müssen alle Anwendungen in Xcode programmiert werden und die Verwendung von Java ist ebenfalls nicht gestattet. Anwendungen, die dem Finder, iChat, iTunes und Dashboard zu sehr ähnlich sind, werden ebenfalls ausgeschlossen. Zusätzlich verweist Apple auf die Apple Macintosh Human Interface Guidelines, also die Oberflächenbedienbarkeit der Programme. Natürlich wird der Mac-User in Zukunft auch weiterhin Anwendungen außerhalb des App Stores installieren können. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass Apple ein geschlossenes System wie bei iOS einführen wird. Tja, diese Richtlinien kann man wirklich zweischneidig sehen. Ich denke, einige Regelungen sind sicherlich sehr gut für den Endanwender, da sie ihn einfach vor unnützigen und schlecht funktionierenden Apps schützen. Bei anderen geht Apple meiner Meinung nach wieder deutlich zu weit. Und hier wird sich zeigen müssen, wie die Entwickler darauf reagieren und damit umgehen. So besteht wie beim iPhone und iPad App Store auch hier die Möglichkeit, dass Apple diese Richtlinien später noch lockern wird. Im Schatten der Keynote diese Woche ist ein Hardware-Update völlig untergegangen. Und zwar wurden die 15 Zoll und 17 Zoll MacBook Pro Modelle einem Update unterzogen und können ab sofort mit einem i7 Prozessor mit 2,8 GHz bestellt werden. Der Aufpreis hierfür beträgt 180 Euro. Außerdem wurde ein Software-Update von Java veröffentlicht, welches über die Software-Aktualisierung zur Verfügung steht. Java SE6 wurde auf 10.6.0-22 aktualisiert und verbessert die Kompatibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Da hiermit bestehende Sicherheitslücken geschlossen werden, wird dieses Update allen Mac-Besitzern ans Herz gelegt. Kommen wir nun zur letzten Nachricht aus der Apple-Sektion. Das Unternehmen ist bekannt für seinen Perfektionismus bezüglich seiner Produkte. Beim iPhone 4 haben wir dies durch das neue Retina-Display zu spüren bekommen. Bei dem hat Apple wieder einmal den Touchscreen verbessert und will dies in Zukunft anscheinend weiter vorantreiben. Denn Apple will diese Woche ein Patent einreichen, mit dem das LCD eines iPhones oder Macs stromsparender wird. Durch eine bessere Ansteuerung und Stromverteilung der Pixel will Apple dies umsetzen und forscht deshalb an neuen Techniken. Bisher ist beim iPhone 4 ein großer Teil des Stroms für das Display reserviert. Wann Apple seine Verbesserung auf den Markt bringen will und in welchen Geräten sie eingesetzt werden soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Wie wir bereits in unserem letzten Podcast berichtet haben, führt die Telekom Deutschland zum 3. November 2010 neue Tarife ein. Uns wurde eine Liste mit den Zuzahlungen für das iPhone 3GS und iPhone 4 in den neuen Tarifen zugespielt. Wie zu erkennen ist, kann der Kunde in Zukunft das iPhone in allen neuen Tarifen erhalten, ist also nicht mehr an die Complete-Tarife gebunden. Allerdings ist dabei anzumerken, dass die Bestellung eines iPhones in den sogenannten Call-Tarifen nur mit gleichzeitiger Buchung einer Datenoption möglich ist. So muss der Kunde im Call Mobile XS für das iPhone 4 mit 32 GB 539,95 € und im Call and Surf Mobil XS 399,95 € und im Complete Mobil S 299,95 € zuzahlen. Die komplette Übersicht der Preise und die verschiedenen Tarife für die Endgeräte findet ihr in unserem Portal News. Ebenfalls in der letzten Woche berichteten wir über das Ende der Exklusivbindung und die Vorbereitung der Preise von O2 und Vodafone. Bei Vodafone kostet die Grundgebühr im günstigsten Tarif 24,95 €, während der Kunde im teuersten 99,95 € monatlich zahlen darf. Für ein iPhone 4 32 GB muss man im günstigsten Tarif 299,90 € und im teuersten 1 Euro dazu zahlen. Die iPhones werden durch Vodafone aber nur mit einem Netlock vertrieben. Bei O2 bezahlt man im Blue 100 Tarif monatlich 45 €, das 32 GB iPhone 4 kostet hier 249 € zusätzlich. Im Blue 250 hat man einen Grundpreis von 60 € und eine Zuzahlung von 169 €. Alternativ gibt es bei O2 auch noch die Option My Handy. Dann ist die einmalige Anzahlung 49 € mit 24 monatlichen Raten von 25 € für das 16 GB Modell oder 30 € für das 32 GB Modell. Das macht rechnerisch für das 16 GB iPhone 4 649 € und für das 32 GB Modell 769 €. Allerdings muss man auch hier einen Vertrag abschließen, welcher allerdings monatlich kündbar ist und keine Mindestvertragslaufzeit hat. Sowohl Vodafone wie auch O2 werden das iPhone 3GS und das iPhone 4 ab 27. Oktober 2010 anbieten. Die komplette Übersicht dazu findet ihr wie immer in unseren Portal-News. In der vergangenen Woche hat sich aber auch einiges in der Jailbreak-Sektion getan. Hier dazu Juni News. Tiny Umbrella ermöglicht die Sicherung der wichtigen SHSH-Files und die Wiederherstellung des iDevices auf eine gesicherte Firmware, indem es die dafür erforderliche Umleitung in der Host-Datei vornimmt. Seit einiger Zeit enthält es außerdem die sogenannte Baseband Protection, die es beim iPhone 4 und nur beim iPhone 4 ermöglicht, eine neuere Firmware ohne Baseband-Update einzuspielen und so die Möglichkeit für den Unlock zu sichern. Zu den neuen Features von Tiny Umbrella zählt vollständiges Redesign der Oberfläche, Known Devices, einmal verbundene Geräte werden dauerhaft inklusive der für sie gespeicherten SHSH-Blobs angezeigt. Die bekannten Geräte können ohne Verbindung mit Tiny Umbrella gesichert werden. Recovery Devices, Geräte, die im Recovery-Modus verbunden werden, können mit Tiny Umbrella gestartet werden. Tiny Umbrella kann jetzt alle via Cydia gesicherten SH-Files mit einem Klick abrufen und lokal speichern. Der Speicherort der SHSH-Files kann selbst gewählt werden. Es ist eine Proxy-Integration vorgenommen worden, eine verbesserte Erkennung der Verfügbarkeit von Port 80 und mehrere manuelle Einstellungsmöglichkeiten für die Serverumleitung. Man kann jetzt definieren, ob Tiny Umbrella die Host-Datei selbstständig umschreiben soll. Deaktiviert man diese Einstellung, können werksfreie iPhone 4 ohne Baseband Protection und den lästigen Fehler 1004 aktualisiert werden. Laut Infos auf seiner Homepage plant Notcom, der Entwickler von Tiny Umbrella, für künftige Releases außerdem die Integration der Aktivierung des Geräts durch Tiny Umbrella und die Möglichkeit, iDevices ohne iTunes auf eine Firmware wiederherzustellen. Seit dieser Woche können Mac-User ein weiteres Jailbreak-Tool für den Jailbreak ihrer iDevices nutzen. Nach der Portierung von Lime Rain steht nun auch Green Poison für den Mac zur Verfügung. Auch hier unterstützt das Tool den Jailbreak des iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 4. Generation, iPod Touch 3. Generation und des iPads. Mit der Veröffentlichung des Release Candidate 4 wird nun auch der iPod Touch 2. Generation in beiden Bootrom-Versionen unterstützt. Aber auch Apple TV erhält mit der Green Poison eine Möglichkeit, das Gerät zu öffnen. Erste Fortschritte sind gemacht. So wurde mit dem Launcher Inject Software die erste App auf dem Gerät installiert. Allerdings fehlte es neben der Hardware, zum Beispiel dem Touchscreen, der für viele Apps nötigen Bewegungssensor, außerdem noch an den nötigen Erweiterungen, um installierte Programme auch starten zu können. Auch diese Woche verging nicht ohne eine News von unserer Jailbreak-Diva Geohot. Wie MuscleNerd via Twitter mitteilte, hat Geohot, der Entwickler des vor kurzem erschienenen Jailbreak-Tools Lime Rain, eine weitere Lücke in den aktuellen Bootrooms gefunden. Diese Lücke ähnelt dem noch unveröffentlichten Shatter-Exploit des Chronic Dev Teams und soll ebenfalls einen untethered Jailbreak aller aktuellen Geräte, vermutlich ab dem 3GS aufwärts, ermöglichen und auch durch zukünftige Firmware-Updates nicht geschlossen werden können. Somit bestehen nun schon zwei unveröffentlichte tiefgreifende Lücke im Bootraum der Apple-Geräte. Sofern Apple diese nicht entdeckt, stehen die Chancen also gut, auch zukünftige Gerätegenerationen mit einem Jailbreak versehen zu können. Das Highlight in Richtung Jailbreak war aber die neue Version des PVNH-Tools des Dev-Teams. Das PVNH-Tool ermöglicht bekannterweise die Wiederherstellung auf eine Custom-Firmware und damit das Beibehalten des Basebands als auch die direkte Implementierung von Cydia. Größere Neuerung bei dem Tool dürfte wohl die Aufnahme des Apple TVs in die Jailbreak-Riege sein. Hier steht jedoch nur die Vorbereitung im Vordergrund, da sind noch nicht sonderlich viele Anpassungen und Tweaks verfügbar. Hierbei werden OpenSSH und AF2 eingebunden, was den Zugriff auf das Root-System ermöglicht. Das SSH-Passwort ist wie gewohnt Alpine und sollte dringend geändert werden. Ebenfalls neu im PVNH-Tool ist der DFU-Button. Dieser wird benötigt, um das Gerät in den DFU-Mode zu versetzen und so möglich machen, via iTunes eine Custom-Firmware aufzuspielen. Das PVNH-Tool unterstützt folgende Geräte: Apple TV 2. Generation, iPad Firmware 3.2.2, iPod Touch 4. Generation, iPod Touch 3. Generation, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G. Im Laufe der Woche wurde das Tool auch schon gleich zwei Updates unterzogen, die allerdings nur für Nutzer von macOS X 10.5 gedacht sind. Da gab es vermehrt Probleme mit dem Einspielen von Custom-Firmwares und die sind mit der Nachfolgeversion 4.1.2 bereinigt worden. So, und wieder ist ein Podcast zu Ende. Ich bedanke mich bei Saldari fürs Zusammentragen und in Textform bringen der News und bei euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch ein erholsames Restwochenende. Euer Rena.